Wir starten nach 11 gespielten Minuten mit diesem Fehlpass von Preußen-Keeper Sebastian Arnold. Erik Tschirschki fängt die Murmel ab, hat da viel zu viel Raum und schießt blau-weiß ins Glück. Ja, fass ich's denn! Erster Schuss, erstes Tor Büsleben, der Underdog führt. Der Pokal und seine Geschichten. Ein Traum!
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit zu einem Verein, der 1904 als Turnverein gegründet wurde. Ein Erfurter Ortsteil, der trotz Eingemeindung im Jahr 1994 bis heute seinen besonderen Charakter bewahrt hat. Im Mittelpunkt steht ein Fußballverein, der 2019 im Landespokal-Halbfinale stand, 2025 erstmals in die höchste Liga des Bundeslandes aufstieg und nach einer Saison wieder zurück in die siebte Liga musste. Heute geht es um den SV Blau-Weiß Büsleben 04. Und mein Gast kennt den Thüringer Fußball aus gleich zwei Perspektiven. Als langjähriger Sportjournalist und Leiter der Sportredaktion der Funke Medien Thüringen und als Vorsitzender des SV Blau-Weiß Büsleben. Wir sprechen über 120 Jahre Vereinsgeschichte, Nachwuchsarbeit, Ehrenamt, die Entwicklung eines Vereins zum ambitionierten Thüringen-Ligisten und über die spannende Frage, wie man gleichzeitig Journalist und Vereinspräsident sein kann. Herzlich willkommen, Marco Alles.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Wenn man Büsleben sagt, was muss man über den Ort wissen, damit man den Verein und den Charakter des Ortes versteht?
Also man muss wahrscheinlich nicht viel wissen, man muss es mal erlebt haben. Büsleben ist so ein gallisches Dorf in dem Haifischbecken des Thüringer Fußballs und fühlt sich in dieser Rolle auch wohl. Und ja, im Mittelpunkt des kleinen Ortes, er hat 1200 Einwohner, steht der Fußballverein, der aus eigener Kraft auf den Stand gebracht wurde, auf dem er heute ist.
Wenn man aus Büsleben kommt und jemand anders erklären muss, wo man wohnt, sagt man dann, man wohnt in Erfurt oder sagt man, man wohnt in Büsleben?
Man sagt natürlich stolz, man wohnt in Büsleben. Wenn da die Nachfrage kommt, ist es natürlich ein Ortsteil von Erfurt. Die Eingemeindung, wie du schon gesagt hast, war 1994. Bis dahin war es eine eigenständige Gemeinde.
Der Begriff Dorfverein ist ja manchmal wird häufig etwas abwertend verwendet. Ist man in Büsleben stolz und sagt, man ist ein Dorfverein oder ist man ein Erfurter Stadtteilverein?
Man ist ein Dorfverein. Auch wenn der Dorfcharakter durch die Eingemeindung natürlich teilweise verloren gegangen ist, versuchen wir nicht nur mit dem Fußballverein, sondern auch mit anderen Vereinen, die in dem Ort ansässig sind, Faschingsverein, Kirmesverein, Feuerwehrverein, auch die Traditionen zu leben und aufrechtzuerhalten.
Und das ist ja schon was Besonderes. Also du hast gesagt, 1994 kam Büsleben zu Erfurt und manchmal ist es ja so, dass so ein ehemaliges Dorf, sein Stadtteil, so seine eigene Identität verliert. Das scheint ja in Büsleben anders zu sein. Ihr feiert in diesem Jahr dann auch 1150 Jahre, glaube ich, urkundliche Erwähnung. Und Büsleben hat sich ja diesen Charakter immer erhalten. Also wenn ich in Erfurt bin und dann nimmt man immer Büsleben nicht irgendwie als Stadtteil, sondern nimmt man als eigenen Ortsteil, Ort wahr. Warum ist das so?
Die große Stärke war es schon von dem Verein zu DDR-Zeiten, sich nicht auf irgendwas zu verlassen, sondern selbst anzupacken. Und das hat sich bewahrt. Ich habe gerade gesagt, wir sind auf den Stand gekommen durch eigene Kraft. Das ist nicht nur so dahingesagt, das ist wirklich so. Also wir haben 2015, ich glaube, als erster Thüringer Verein überhaupt es geschafft, ohne kommunale Unterstützung einen Kunstrasenplatz zu bauen. Und das geht nur, wenn ein ganzer Ort, ein ganzer Verein, wenn viele Menschen dahinter stehen und mit anpacken.
Ihr habt den Slogan gemeinsam die Macht vom Peterbach, wenn ich das richtig gelesen habe. Was ist der Peterbach?
Das ist ein ganz, ganz kleiner Bach, der am Sportgelände entlang fließt und früher, als es noch keine Fangnetze gab, zum Ärger vieler Spieler und Trainer viele Bälle mit sich gerissen hat. Heute ist weniger Wasser drin, aber dafür ein Fangnetz, das die Wege erleichtert.
Ist Büsleben der schönste Stadtteil der Welt?
Nein, das ist ja eine Geschmackssache, aber es ist ein sehr, sehr lebenswerter Stadtteil von Erfurt, infrastrukturell sehr gut gelegen, in 5 Minuten auf der A4, in 5 Minuten in der Stadt, in 5 Minuten im Wald. Es hat viele Reize.
Du kommst nicht umhin, in diesem Podcast versuchen wir uns immer auch mit der Geschichte der Vereine zu beschäftigen. Und ihr habt ja theoretisch zumindest mehr als 120 Jahre Vereinsgeschichte. Wenn ich alles richtig gelesen habe, war es eben 1904 ein Turnverein. Und aus den ursprünglichen Turnstunden im Saal einer Gaststätte wurde schnell ein Mehrspartenverein. Und wenn ich richtig informiert bin, sind es heute zwei Männerteams und eine große Nachwuchsabteilung. Wie ist so grundsätzlich das Thema Geschichte? Klar ist das bei so Vereinen, die vielleicht auch eine sehr erfolgreiche DDR-Zeit haben, da spielt das eine große Rolle. Manchmal ist es übrigens auch eine Last. Wie ist das bei euch? Ich habe relativ wenig so zum Beispiel über die Ostzeiten gefunden. Wird Geschichte und Tradition gepflegt oder sagt ihr, naja, wir haben gerade so eine tolle und erfolgreiche Ist-Zeit und dort investieren wir alles, den Rückblick machen wir eher seltener.
Na, wir haben schon die Jubiläen, ich erinnere mich an das 100-Jährige und jetzt an das 120-Jährige mit großen Festen gefeiert. Wir haben dort auch jeweils eine Ausstellung gemacht, in dem wir alle alten Utensilien, die wir gefunden haben, die wir zusammentragen konnten, in einer Ausstellung dargelegt haben. Es konnten sich die Leute angucken, also nicht nur die mit dem Fußball verbunden sind, sondern die auch an der Geschichte interessiert sind. Es gibt eine Ortschronik, die damals zum 100-Jährigen als Buch erschienen ist, wo auch viel über die Geschichte des Vereins dargelegt wurde. Und was im Zuge der Recherche zum 120-Jährigen kurioserweise aufgetreten ist oder wir herausgefunden haben, ist, dass vermutlich der Verein sogar noch 2 Jahre älter ist. Also wir haben Mitgliedsbeitragslisten gefunden. Die Ortsteilbürgermeisterin war da sehr engagiert. Katrin Hör, die mittlerweile auch bei mir im Verwaltungsrat mit ist. Und aus denen konnte man lesen, dass die ersten Mitgliedsbeiträge 1902 für den Sportverein geflossen sind. Daher gehen wir davon aus, ohne eine Gründungsurkunde zu haben, dass es sogar noch 2 Jahre älter ist.
Okay, also dann reden wir jetzt über die Geschichte des SV Blau-Weiß Büsleben 02. Habt ihr denn so ein bisschen was über die Anfänge? Gibt es da irgendwas, wann aus dem Turnverein dann eben auch eine Fußballabteilung geworden ist, was so zu Ostzeiten, da wird es vielleicht noch Erinnerungen gegeben haben. Kannst du so ein paar Dinge aus der Geschichte nennen?
Ja, also es war ja erst ein Turnverein, dann kamen auch Kegler, Radsportler zuerst dazu, gab es eine kleine Radsportabteilung in den 1920er Jahren. Und 1931, wenn die Recherchen stimmen, kamen die Fußballer und die Kegler dazu. Da wurde da lag so die Mitgliederanzahl bei 30, 40, die dem damaligen Turn- und Sportverein angehörten. Also er wurde von Turnverein in Turn- und Sportverein umbenannt 1938. Und was wir gefunden haben, ist, damals der Monatsbeitrag waren 3 Reichsmark. Und es gab nicht gleich vollwertige Mitglieder, sondern die Jugendlichen, die damals mitgemacht haben, die wurden Zöglinge genannt und mussten nur ein Reichsmark 75 bezahlen. Also das war so die Anfänge. Und 31, 32 begann auch der Bau des Fußballplatzes. Logischerweise mit dem Zulauf der Fußballer ist der innerhalb von 2 Jahren errichtet worden.
War die Vereinsfarben von Anfang an blau-weiß? Wisst ihr das?
Also es war ganz am Anfang schwarz-weiß und ist dann in blau-weiß übergegangen. Nach der Wende, nicht nach der Wende, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Verein, wie das damals so war, aufgrund der ansässigen LPG in BSG Traktor umbenannt. Das war 1953, nachdem der Sportbetrieb oder das sportliche Leben nach dem Weltkrieg wieder aktiviert wurde. Damals mit also ausschließlich Fußballern und Keglern, die Turner, Leichtathleten und Radsportler. Ja, das wurde nicht wieder aufleben lassen.
Die Hörerinnen und Hörer können es nicht sehen. Du hast ein blau-weißes T-Shirt an. Gibt es einen Grund, warum blau-weiß gewählt wurde? Sind das die Stadtfarben von Büsleben oder ist das nicht bekannt?
Also ich glaube, es wurde in diesen Anfangsjahren der DDR-Zeit dann in blau-weiß gespielt. Andererseits kann ich mich erinnern an meine Jugendzeit in Büsleben. Da waren die Trikots auch mal rot. Also da war gar nicht so diese Bindung, immer nur in diesen Vereinsfarben zu spielen.
Klar, zu DDR-Zeiten war man halt auch froh, dass man irgendwie irgendeinen Stoff hatte. Das war dann nochmal eine andere Situation. Sind zu DDR-Zeiten irgendwelche Erfolge? Hat man mal einen Pokal geholt? Man hat in der Regel auf Kreisebene gespielt, oder?
Genau, man hat also zum überwiegenden Teil auf Kreisebene gespielt. Es wurde auch dreimal die Kreismeisterschaft gewonnen. Das war damals die Kreismeisterschaft Erfurt-Land. Es gab ja einen Wettspielbetrieb in Erfurt-Stadt und dann gab es einen Landkreis Erfurt um Erfurt rundherum, die eine eigene Meisterschaft ausgespielt haben. Ja, und dann gab es dann den Aufstieg in die Bezirksklasse, wie das damals hieß. Es war 1981. Ja, und mehrmals wurden Pokale, Pokalwettbewerbe gewonnen. Das war so das Hauptaugenmerk, auf das in Büsleben Wert gelegt wurde. Es war so damals von Erzählungen her 70er, 80er Jahren eine typische Pokalmannschaft, die da viel Wert drauf gelegt hat.
Und ohne jetzt zu nachzutreten, kann man sagen, so dass in der DDR-Zeit vor allem auf Kreisebene, also im Umfeld Erfurt gespielt wird, darüber hinaus, dass man jetzt mal in Bezirksliga war oder das war im Prinzip nicht der Fall, sondern es war in der Regel Kreis- und Bezirksklasse, dass man in den Ebenen gespielt hat, richtig?
Genau, also sagen wir mal zu 90% im Kreismaßstab und dann so 2-3 Ausflüge ein Stück nach oben.
Dann vielleicht nochmal, weil du es ja auch erklärt hast, gesagt hast, dass man sich das alles erarbeitet hat, vielleicht nochmal den Verein, bevor wir zur aktuellen, ja erfolgreichen sportlichen Zeit kommen. Wie viele Menschen gehören denn zur Blau-Weiß-Familie? Wie viele engagieren sich denn so in Büsleben in diesem Verein?
Also wir sind im Moment bei ca. 360 Mitgliedern und wir haben in der Vereinsführung einen fünfköpfigen Vorstand, dazu einen sechsköpfigen Verwaltungsrat, die so die Angelegenheiten, die Aufgaben, die da so anfallen bei so einem Verein im Ehrenamt komplett versuchen zu lösen. Und dann gibt es natürlich noch viele Helfer rundherum um die Vereinsführung, die mit anpacken, wenn irgendwas zu tun ist, sei es eine Festivität, sei es Arbeitseinsätze, sei es Umbauten, sei es, ja, gibt ja immer was zu tun auf so einem Sportgelände, vor allem, wenn es wie wir gepachtet ist und nicht unterhalten wird von der Kommune.
Und wie viele Sektionen habt ihr jetzt? Also Fußball ist klar und die anderen Sektionen gibt es die auch noch?
Der überwiegende Teil sind natürlich die Fußballer und wir haben noch zwei kleine Sektionen, die dazugehören, aber genauso mit Leidenschaft, ja, da der Sport getrieben wird, sind die Kegler, die auch im Kreismaßstab unterwegs sind. Und wir haben eine ganz, ja, die großen Zulauf sich erfreuende Kinderturngruppe seit mittlerweile 12, 13 Jahren mit zwei unterschiedlichen Altersgruppen, 2- bis 4-Jährige und 4- bis 6-Jährige. Und die sind jährlich ausgebucht. Da ist viel los und aus denen wird auch so der ein oder andere Fußballer herausgehen.
Ich spreche ja nur mit vielen auch Verantwortlichen, die immer oft Sorge äußern, dass es schwierig ist, Ehrenamtliche zu finden, die einen unterstützen. Wie ist das? Du hast ja vor uns gesagt, ich darf diesen Begriff Dorfverein durchaus verwenden, weil er eben nicht in dem Satz negativ gemeint ist. Ist es denn in Büsleben leichter, jemand zu finden, wenn man lokal beieinander ist, oder ist es eher schwieriger zu finden? Oder kann man das so mit einer großen Stadt wie Erfurt, Jena gar nicht vergleichen, weil es hängt immer davon ab, wie so ein Verein geführt und gelebt wird?
Ich denke, es ist generell heutzutage schwieriger als noch vor einigen Jahren, Menschen vom Ehrenamt zu überzeugen oder sie dahingehend zu motivieren, dass sie was für die Gesellschaft, für die Gruppe und so weiter tun, weil viele eben auch mit ihren Sorgen und privaten Problemen erstmal bei sich sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir es im Büsleben über die ganzen Jahre recht gut hinbekommen. Mehr kann immer sein, aber die Leute mitzunehmen, um mit anzupacken, weil sie sehen, es ist für den Ort, es ist vor allem für den Nachwuchs, es ist für die Zuschauer, es ist für die ganze Gemeinschaft. Und da, denke ich, haben wir schon viel erreicht und haben noch einiges vor.
Ich weiß nicht, ob es ein Grund für den aktuellen sportlichen Erfolg schon die Nachwuchsarbeit ist, aber unabhängig davon verfügt ihr über eine außergewöhnliche breite Nachwuchsarbeit. Wenn ich das richtig gesehen habe auf der Vereinsseite und wenn das aktuell ist, gibt es mehrere Jugendmannschaften von A bis E letztendlich. Und das ist natürlich ein großer Erfolg. Ihr bezeichnet es, glaube ich, selbst als eine der größten in Erfurt. Warum funktioniert das so gut? Weil eigentlich widerspricht sich das ja, sagt man, okay, ihr habt ein relativ kleines Umfeld erstmal und dann zieht das so stark. Ist das die Qualität? Ist das eure Art und Weise? Was macht euch dort so erfolgreich?
Ich glaube, wir haben immer schon kommuniziert, dass im Büsleben der größte Wert auf die Nachwuchsarbeit gelegt wird. Das hat viele, viele angelockt. Und dann haben wir das Einzugsgebiet der Orte rundherum. Da sind wir mit Abstand der höchstklassigste Verein und auch mit der umfangreichsten Nachwuchsarbeit. Und das spricht sich natürlich rum. Also immer, wenn ich höre, warum man nach Büsleben kommt, ist es, weil wir gehört haben, hier wird gute Arbeit geleistet. Das versuchen wir natürlich jedes Jahr zu bestätigen. Versuchen Feriencamps zu machen. Versuchen, die Bedingungen bestmöglich für den Nachwuchs, den so darzulegen, zu bieten. Und versuchen wirklich auch die Durchlässigkeit in den Männerbereich aufrechtzuerhalten. Das haben wir, egal in welcher Spielklasse, getan. Und deswegen rekrutieren sich die erfolgreichen Mannschaften der letzten zwei Jahrzehnte, muss man ja sagen, fast vorrangig aus dem eigenen Nachwuchs. Das ist, glaube ich, so ein Alleinstellungsmerkmal und vielleicht so ein Kontrast zu vielen Vereinen auf dieser Ebene.
So scheint das zu sein, aber das nächste Problem, auch wenn du sagst, wir haben einen breiten Nachwuchsbereich oder das ist die Grundlage unseres Erfolgs, dann ist das nächste Thema, wenn ich mit vielen rede, die sagen, wir haben unglaubliche Probleme, Trainer und Betreuer für die Nachwuchsmannschaften zu finden. So, jetzt habt ihr so unglaublich viele. Nochmal, Büsleben ist eben nicht im Zentrum von Erfurt, wie es der Name schon sagt. Das ist etwas außerhalb. Du musst den Weg, da hätte ich auch sofort gesagt, das muss irgendwie schwierig sein, Trainer und Betreuer zu finden. Ganz offensichtlich ist es das nicht. Ansonsten könntet ihr nicht so viele Nachwuchsmannschaften haben. Ist es dann im Prinzip euer Konzept, eure Philosophie oder was überzeugt da?
Also viele Trainer, das ist vielleicht in anderen Vereinen sicherlich genauso, rekrutieren sich ja oftmals aus dem Umfeld des Nachwuchses selbst. Ja? Ob es ein Vater ist, ob es ein engagierter Familienmitglied eines Talents ist. Und wir fördern eigentlich dann schon relativ früh. Also sowohl mit Übungsleiter-Trainer-Ausbildungen gehen wir offensiv mit um, dass wir da am Ball bleiben. Wir versuchen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sich Trainer wohlfühlen. Wir versuchen zu vermitteln, dass die Nachwuchsmannschaften genauso wichtig sind wie die erste Mannschaft. Und vielleicht ist das so ein kleines Erfolgsrezept. Natürlich gehört auch Überzeugungsarbeit und Problemlösungen immer dazu. Aber den Mannschaften, die wir im Moment im Wettspielbetrieb haben, haben wir sehr motivierte und engagierte Trainer.
Du hast selbst den Kunstrasenplatz gleich zum Anfang angesprochen. Da unterstelle ich einfach, das scheint etwas sehr Wichtiges und sehr Zentrales gewesen zu sein. Ich glaube, es war 2015, ich glaube knapp 200.000 Euro gab es da Eigenmittel, ein Teil Fördermittel, wie auch immer. War dieser Kunstrasenplatz, würdest du den als Meilenstein in der Entwicklung des Vereins bezeichnen?
Auf jeden Fall. Ohne diesen Kunstrasenplatz hätte der Verein diese Entwicklung nicht nehmen können. Der Zulauf an Kindern, die Steigerung an der Anzahl der Mannschaften war so groß, dass es dieser eine Platz im Büsleben nicht mehr leisten konnte. Das war also elementar, da etwas zu tun. Das war vorher ein provisorischer Hartplatz, um ein bisschen Training abdecken zu können, aber hatte nichts mit guten Bedingungen zu tun. Und uns wurde, ich bin 2010 das erste Mal Vorstandsvorsitzender geworden, da hatte ich mich schon bemüht um eine Lösung und da wurde uns klar von der Stadt Erfurt signalisiert, dass Büsleben nicht auf der Prioritätenliste für Kunstrasenplatzbau steht. Da gab es andere Plätze in Erfurt, die vorgesehen waren in dem sogenannten Kunstrasenprojekt, was die Stadt damals aufgesetzt hatte. Und ich weiß nicht warum, aber das ist manchmal so als Ortsteil, dass du da nicht auf einer Prioritätenliste stehst. Und da haben wir gedacht, nehmen wir das so hin oder packen wir es selber an. Dann haben wir innerhalb von anderthalb Jahren 100.000 Euro zusammengesammelt mit 20 Euro von der Oma aus dem Ort bis zu 1.000 Euro von der Firma, die das cool fand, haben durch eine Sportstättenförderung des LSB und Eigenleistungen von vielen Vereinsmitgliedern, ich sage nur, wir haben die Zäune selbst gesetzt und haben die Flutlichtmasten selbst gesetzt, noch 30.000 Euro eingespart und haben für 200.000 diesen Kleinfeld-Kunstrasenplatz in Eigenregie gebaut, den wir im November 2015 eröffnet haben.
Jetzt sind schon wieder 11 Jahre vergangen. Da wachsen natürlich neue Wünsche, auch mit den sportlichen Erfolgen. Wenn du jetzt so schaust, dann bist du sicherlich zufrieden, dass er diesen Kunstrasenplatz geschafft hat. Gibt es sonst etwas, wo du sagst, das bräuchten wir infrastrukturell, um vielleicht noch ein Stück besser zu werden? Oder sagst du, nee, ich bin ganz zufrieden, was wir geschafft haben und das passt auch für hier?
Naja, wer sich mit Kunstrasen auskennt, weiß, dass in 2-3 Jahren der Tausch dieses Rasens ansteht, weil der einfach jetzt nicht mehr im guten Zustand ist. Und wer die Preisentwicklung verfolgt, weiß auch, dass das deutlich teurer wird, als es vielleicht vor 11 Jahren gewesen wäre. Also das ist ein nächstes großes Projekt, was wir angehen müssen, wo ich auch dabei bin, abzuklopfen, wie wir das stemmen können. Also zwischen 80 und 100.000 Euro wurde mir mal genannt, kostet allein dieser Austausch des Rasens. Und das ist ja als Verein nicht, als ehrenamtlich geführter Verein ja nicht zu stemmen. Daher bin ich gerade dabei, abzuklopfen, wie wir das finanzieren können. Ansonsten sind wir immer am Tun. Ich habe mit meiner erneuten Wahl jetzt im Januar diesen Jahres auch ein neues Team. Also teilweise neues Team mit engagierten Mitstreitern, die da sehr, sehr viel tun. Wir sind da dabei, das Sportlerheim, was ein Marke Eigenbau auch ist, aus den 1950er Jahren. Auch das wurde von den damaligen Büslebenern selbst gebaut, finanziell wie mit Händearbeit selbst erschaffen. Da sind wir dabei, das zu sanieren. Neue Fenster sind in dem Kabinentrakt reingekommen, neue Isolierung, neue Innenwände. Also rundum versuchen wir, das zu verschönern und auch energetisch auf den neuesten Stand zu bringen. Dann sind wir dabei, die Kunstrasenbeleuchtung auf LED umzustellen. Das ist auch, der Antrag ist auch durch und wir warten auf die Umsetzung durch den Erfurter Sportbetrieb. Und wir sind gerade ganz frisch dabei, eine eigene Bewässerung zu installieren für den Platz. Bisher ist es so, 2 Platzwarte müssen alle 2 Stunden wieder auf den Sportplatz und den Schlauch, der sich immer wieder zusammenrollt, bei der Beregnung wieder auseinanderziehen, um eine neue Stelle zu beregnen. Wir versuchen jetzt durch Sponsoren und Eigenleistungen in den nächsten Wochen eine Beregnungsanlage zu bauen, beziehungsweise in die Erde zu bringen, die automatisch funktioniert mit einer neuen Pumpe, mit allem, was dazugehört, um im Prinzip da ja auch neu aufgestellt zu sein.
Das klingt nach vielen Aufgaben, natürlich auch viel Stress, manchmal auch viel Ärger. Umso schöner, wenn wir jetzt über den sportlichen Aufstieg deines Vereins reden kommen. Und da kommen wir natürlich auf das Jahr 2025. Denn man muss sich das vorstellen für die Hörerinnen und Hörer, die nicht in Thüringen zu Hause sind, dass man nochmal, ohne euch zu nahe zu treten, also zu DDR-Zeiten hat ein Fußballfan, der jetzt nicht in Erfurt gewohnt ist, Büsleben noch nie gehört. Und selbst der Erfurter wird es nicht so intensiv verfolgt haben. Und rund um 2020 tauchte eben dann Büsleben so erstmals auf der thüringenweiten Wahrnehmung auf. Mit 2019 stand man erstmal im Halbfinale des Thüringen-Pokals. Hab dort eben die Chance gehabt, ins Finale zu kommen, was für so einen Verein immer in eine enorme Reichweite garantiert. Aber ich glaube, das Halbfinale, das habt ihr schon sehr zelebriert. Aber klar, wenn man dort steht, will man immer auch ins Finale. Und dann 2025 hat der letzte Fußballfan in Thüringen den Namen Büsleben zu hören bekommen, denn dann ist es euch gelungen, erstmals in die höchste Liga des Freistaates aufzusteigen, in die Thüringen-Liga. War das von euch aktiver Plan? Wir wollen dorthin. Habt ihr aktiv darin gearbeitet oder ist das einfach durch die kontinuierliche Arbeit, wie du so sagst, Nachwuchs in den Männerbereich plötzlich passiert in die Thüringen-Liga? Also gab es da einen Masterplan dahinter? Oder entwickelte sich das einfach so?
Also ich sag mal so, es war eine Frage der Zeit irgendwann aus meiner Sicht, weil wir sind 2013 in den Landesmaßstab aufgestiegen, in die Landesklasse und haben sofort eine gute Rolle gespielt. Also und haben, also das war, was im Prinzip für so einen kleinen Ort, für so einen kleinen Verein, in dem Spieler keinen Cent bekommen. Also wer in Büsleben spielt, weil er im Büsleben spielen möchte. Es gibt keinen Cent und keine finanzielle Unterstützung, wie das in den Bereichen ja, sage ich mal, zu 95% gang und gäbe ist, wenn nicht sogar 99%. Aber diese Philosophie fahren wir schon immer. Wir haben gesagt, wer im Büsleben spielen möchte, spielt hier gern, ist gern gesehen, gehört zu dieser Gemeinschaft. Aber wir werden das Geld, was wir einnehmen, in die Infrastruktur und in den Nachwuchsbereich stecken. Und seit 2013 haben wir uns in der Landesklasse etabliert und waren die, ja, ich sag mal, die letzten Jahre ein Spitzenteam der Landesklasse. Und dann war es irgendwann eine Frage der Zeit, wann wir diese Meisterschaft mal gewinnen, weil es kam kontinuierlich Nachwuchs nach, sehr, sehr große Talente nach, selbst ausgebildete Talente nach, und es kamen auch in den letzten Jahren Spieler, die einfach Büsleben cool fanden, als Gemeinschaft, als Team, als Philosophie des Vereins, sehr gute Spieler dazu, und dann haben wir im Prinzip den Dreikampf in dieser Saison, in dieser besagten Aufstiegssaison mit Erfurt Nord und Waldschleben dann am Ende für uns entschieden, und ich glaube auch verdient für uns entschieden, weil es gab am letzten Spieltag ein Endspiel gegen Waldschleben, in Waldschleben, was wir gewonnen haben, relativ klar gewonnen haben und uns dafür belohnt haben. Aber dass da ein Masterplan dahinter steckte oder wir ein Ziel gesetzt hatten, wir wollen irgendwann mal in die Thüringenliga aufsteigen, das war nicht so. Wir haben es gern mitgenommen und haben gesehen, wenn es 2-3% Cleverness, 2-3% Effektivität mehr gewesen wäre, hätten wir auch die Klasse halten können. Das war nicht utopisch.
Aber der Aufstieg war schon der größte sportliche Moment der Vereinsgeschichte, oder?
Neben dem Pokal-Halbfinale, was du angesprochen hattest, war das der größte Moment, weil er auch mit einer Mannschaft geschafft wurde, die ein Team war und die genauso ohne externe Verstärkungen, 2-3 Ergänzungen, die Lust hatten auf sich auszuprobieren, kamen dazu, aber ohne externe Verstärkungen dieses Abenteuer auch gewagt hat.
Natürlich ist die Frage nach den Erfolgsfaktoren, einen hast du halt schon beschrieben, die kontinuierliche Entwicklung. Ich denke, die ganze Geschichte kann man nicht ohne euren Trainer Mario beschreiben. Er ist sicherlich maßgeblich für die Entwicklung, richtig?
Absolut. Also für die sportliche Entwicklung im letzten Jahrzehnt, absolut. Ich habe ihn damals ja noch, als ich meine zweite Amtszeit war das Jahr 2016, müsste ich ihn geholt haben. Ich kann mich noch gut erinnern an die ersten Begegnungen, als ich ihm auch die Bedingungen im Büsleben gezeigt habe, die jetzt keine goldenen Wasserhähne sind, sondern wirklich, ja, Fußball, wie man es von früher noch kennt, von Bedingungen her war. Und ihm aber auch das gereizt hat, im Prinzip da was aufzubauen. Und unter seiner Regie, immerhin 9,5 Jahre war er Cheftrainer der ersten Mannschaft, wir diesen Weg gegangen sind, absolut.
Kann man dann, ich gehe ein Stück zu weiter vor, 2026 endet dann seine Ära nach fast 10 Jahren. Ihr habt euch von ihm getrennt. Kann man das als deinen schwersten Moment so in deiner Funktion als Vereinsvorsitzender bezeichnen? Oder bist du da, wie soll ich denn das sagen, abgeklärt klingt so kalt, das meine ich aber damit, sagst du, okay, das passiert halt im Fußball und ist dann halt auch so.
Also für mich war es ein ganz schwerer Moment, weil ich an dem Tag nach meiner Wiederwahl, nach meiner Wahl, nachdem ich ja 8 Jahre pausiert hatte, davon erfahren habe, dass ja sich die Mannschaft einen neuen Impuls wünscht, um den Klassenerhalt noch zu erreichen, weil die Hinrunde lief nicht so, wie sich's alle vorgestellt haben. Und dieser Wunsch kam aus der Mannschaft heraus. Der war mir bis dahin nicht bekannt. Und daher war es für mich ziemlich schwer, einen Menschen das überbringen zu müssen oder von einem Menschen mich trennen zu müssen, von dem ich sportlich überzeugt bin und den ich damals als volle Überzeugung für den Verein geholt habe. Andererseits ist Mario ein Typ, der auch das Ganze sieht, dass die Mannschaft sieht und da auch nicht irgendwie im Wege stehen wollte, wenn die Mannschaft entsprechend diesen Wunsch hatte. Und ich glaube, wir haben ja eine ganz saubere Lösung hinbekommen. Wir haben das ganz offen kommuniziert. Wir haben Mario einen sehr emotionalen Abschied bereitet bei dem Heimspiel dann in Heimspielauftakt in der Rückrunde. Er hat eine Dauerkarte auf Lebenszeit bekommen für den Verein. Er ist immer gern gesehen. Seine Tochter ist im Faschingsverein im Büsleben weiterhin. Er ist, ja, wird immer ganz eng mit dieser Vereinsgeschichte verbunden sein. Auch wenn der Moment der Trennung für uns, für beide Seiten schwer war, ich glaube, dass die gemeinsame Zeit werden beide Seiten nie vergessen.
Wenn wir jetzt das eine Jahr Thüringen-Liga, ihr seid jetzt aktuell in der Landesklasse. Es gibt nicht wenige, die glauben felsenfest davon, dass das nur eine kurze Zeit ist, wo ihr in der Landesklasse spielen werdet. Wenn man jetzt aber erstmal dieses eine Jahr Thüringen-Liga und den SV Blau-Weiß Büsleben sieht, hat sich da etwas verändert durch dieses Jahr? Klar, Mario ist nicht mehr da, weil er nicht mehr Trainer ist. Das ist eine markante Änderung. Hast du auch erklärt, wie ihr das als Verein gut gelöst habt, sodass man sich weiter in die Augen gucken kann. Aber ist irgendwas anders geworden? Andere Ansprüche? Ist man auch frustriert? Hat man irgendwelche finanzielle Risiken? Sagst du ja, kann nicht sein, weil wir im Prinzip finanzieren niemand, wir holen niemand dazu. Hat sich durch das Jahr Thüringenliga irgendwas im Verein geändert?
Ich denke, vor allem sportlich hat sich was geändert, weil die Mannschaft in dem Jahr unwahrscheinlich viel gelernt hat. Es gab gibt in der Mannschaft nur nicht mal eine Handvoll Spieler, die schon mal Thüringenliga-Erfahrung gesammelt hat. Also für viele war das Neuland, für viele war das ein Abenteuer. Und sie haben, ich denke, viel, viel Lehrgeld gezahlt und haben viel mitgenommen. Und das merkt man in den ersten Auftritten dieser Saison. Sie sind ja einfach reifer, stabiler und auch selbstbewusster, weil dieses Jahr, trotz dass es am Ende nicht ganz gereicht hat, ja, Erfahrungen waren die unheimlich wertvoll sind. Wir haben mit Ronny Löwentraut einen tollen Nachfolger von Mario gefunden, der etwas ein ruhigerer Typ ist, aber eben auch schon über viel Erfahrung verfügt, im Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt, bei einigen anderen Vereinen in Mittel- und Nordthüringen vor allem. Und er wohnt ganz in der Nähe von Büsleben, das hat eben super gepasst und er passt auch super zu dem Verein, weil er genauso diese Philosophie mitträgt, aber die Mannschaft eben dann auch ein bisschen anders anspricht und auch selbstbewusster anspricht, was sie erreichen will. Und die Mannschaft, aus der Mannschaft heraus ist vor der Saison klar kommuniziert worden, dass sie um den Aufstieg mitspielen will, dass es kein anderes Ziel gibt, weil sie ist, und das ist ja auch nicht so häufig nach Abstiegen, zusammengeblieben.
Ihr habt aber noch ein paar Zugänge, richtig?
Wir haben noch 2, 3 Zugänge bekommen. Das sind Studenten, die in Erfurt ein Studium begonnen haben, und noch junge, talentierte Spieler, wie das so unsere Art ist, die auch auszubilden, denen Spielzeit zu geben. Und also, aber zu 95% ist das die Mannschaft, die das Jahr Thüringenliga gespielt hat. Der Kader ist dadurch jetzt breiter. Und entsprechend sind die Ziele und Wünsche der Mannschaft auch, die wir natürlich als Verein unterstützen.
Du erklärst das sehr, sehr souverän, auch mit Blick auf die aktuelle Saison. Wenn wir jetzt dieses Gespräch im Sommer geführt hätten, hätte ich da einen geknickteren Marco alles gefunden? Also dieser Abstieg, habt ihr das eben so souverän, wie das jetzt klingt, als Bewährungsprobe verstanden, oder war das schon ziemlich hart, weil es ja letztendlich auch gerade dort, da unten auch nie klar war, wie viel steigen ab, alles möglich gewesen wäre? Also ich nehme mal an, ihr hattet ja auch, siehe Trainerwechsel, also es gab da ja auch Hoffnung, dass man den Klassenerhalt schafft. Und manchmal ist so nach so einem Abstieg, natürlich jeder will wieder aufsteigen, aber manche rutschen dann auch sehr schnell, ganz schnell runter, weil sie so ein bisschen zusammenbrechen. Das Gefühl habe ich bei dir akustisch nicht. War das immer so, dass ihr das positiv gesehen habt, die Situation, wir nutzen das als Bestes, oder war schon eine Frustration im Sommer da?
Es war eine Frustration da in den Spielen oder nach den Spielen, aus denen wir rausgegangen sind, wo wir gesehen haben, wir sind doch gar nicht schlechter gewesen. Warum haben wir das Spiel nicht gezogen? Es war ja nicht nur die Hoffnung da, den Klassenerhalt zu schaffen, sondern zwischenzeitlich nach 5 Siegen am Stück während der Rückrunde war ja die Chance riesengroß, es zu schaffen. Ja, auch aufgrund der Situation, wo man nicht weiß, wie viele Absteiger es gibt. Also man hätte nur 2 Heimspiele in der Rückrunde mehr gewinnen müssen. Das letzte Heimspiel gegen Gera West vor Orte war ja so ein kleines Endspiel. Die Chancen lagen auf dem Tablett, wir haben sie nicht genutzt. Und das hat sicher Ursachen, das hatte ich vorhin mal gesagt. Da hat es mit Effektivität zu tun, da hat es auch ein bisschen mit Cleverness zu tun und vielleicht auch ein bisschen mit dem Glauben, vielleicht dem letzten Quäntchen Glauben an sich selbst. Aber dass wir absteigen, hat wehgetan, aber war jetzt, also hat niemanden zusammenbrechen lassen, weil für uns hat sich nichts geändert. Der Verein wird genauso weitergeführt, er wird genauso mit Engagement weitergelebt und die neue Saison in der Landesklasse wird eher als Chance begriffen, wieder neu anzugreifen.
Aber das funktioniert halt tatsächlich nur, wenn man nicht so finanziell abhängig ist. Ne? Also wenn man dort sich eine größere Abhängigkeit begibt, was ja manche tun müssen, um in einer höheren Liga zu bestehen, dass vielleicht der Unterschied zwischen Landesklasse und Thüringenliga noch nicht so groß, aber trotzdem groß. Zu Thüringenliga, Oberliga ist es auf jeden Fall so. Aber dadurch, dass ihr da keine Verpflichtungen gemacht habt, seid ihr als Verein stabil geblieben und könnt weitermachen. Das ist ja in Thüringen nicht selbstverständlich. Also viele, die mal sich in einer höheren Klasse versucht haben, sind danach komplett zusammengebrochen, aus unterschiedlichen Gründen.
Das ist so und das kann ich auch nachvollziehen. Die Philosophie vom Büsleben ist aber, es geht um den Verein und nicht um den aktuellen Erfolg. Denn sind wir doch mal ehrlich, wie nachhaltig ist denn das, wenn man Geld in die Hand nimmt und Spieler von irgendwo hierher holt und nur um kurzzeitig Erfolg zu haben? Es gibt doch unzählige Beispiele, wo der Verein danach kaputt war. Und das nur, um dreimal jubeln zu können, das wird es mit mir und mit meinem Team in Büsleben nicht geben.
Sehr schön, perfekte Überleitung, denn das hat ja oft manchmal auch was mit Eitelkeit von einzelnen Personen zu tun, die dann überfinanziert wird und der ganze Verein drunter leiden muss. Da gibt es ja mehrere Beispiele in Thüringen. Und ich möchte nochmal zum Abschluss des Podcasts auf dich zu sprechen kommen, denn das ist ja schon etwas Besonderes. Wenn ich das richtig gelesen habe, warst du schon 8 Jahre Vereinsvorsitzender gewesen, hast dann eine Pause gemacht, bist heute wieder so. Vielleicht erstmal grundsätzlich, was hat dich bewogen, Verantwortung für den SV Blau-Weiß-Büsleben zu übernehmen?
Ja, der Verein ist mein Verein seit Kindestagen. Ich habe dort angefangen, Fußball zu spielen, habe dort 30 Jahre Fußball gespielt, habe schon während meiner aktiven Zeit im Vorstand mitgearbeitet, weil ich jemand bin, der, wenn er was bekommt, auch gern was zurückgibt. Und als ich dann aufgehört habe, mit 36 müsste es gewesen sein, wurde ich gefragt, ob ich an die Spitze gehe. Und da habe ich das 2010 gemacht, ein bisschen blauäugig, wie man dann so ist in dem Alter und mit dem Elan. Nicht mal annähernd hatte ich damals gewusst, was auf einen zukommt, neben einem ja ziemlich zeitintensiven Job, doch noch den zeitintensiven Ehrenamtsjob zu machen. Und das habe ich 8 Jahre, ja, mit einem starken Team durchgezogen. Aber dann war es dann auch beruflich neue Situation hier in der Funke Mediengruppe an einem Punkt, wo ich einfach sagen musste, ich schaff's nicht mehr, und hatte da einen mit Andreas Kiermeier einen Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens im Verwaltungsrat, den ich überzeugen konnte, mein Nachfolger zu werden, und der hat das jetzt auch 8 Jahre bis zum Januar gemacht.
Jetzt hast du das wieder übernommen. Du hast weiterhin eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit und ich nehme an, die Arbeit im Verein ist weiterhin so umfangreich. Was ist der Grund, dass du jetzt nochmal neu dort bist?
Ja, ganz ehrlich, der Grund ist, weil ich ja nie dem Verein richtig losgelassen habe. Ich habe den weiter verfolgt, ich habe geholfen mit Tipps und mit Rat und Tat bei der Führung, die nach mir kam. Aber es war für meinen Vorgänger Andreas ziemlich schwer, einen Nachfolger zu finden, wie das so ist, Ehrenamt. Niemand wollte sich dieser Verantwortung stellen, immer gern mithelfen, aber an die Spitze wollte niemand. Und da haben wir uns ein paar Mal getroffen und hatte mir die Situation dargelegt. Und wenn man einmal an dem Verein so hängt, dann sagt man nicht gleich nein. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, es ist gerade in einer Phase, wo der Verein so seine beste Phase hat. Es wäre schade, wenn das wegen Problemen in der Vereinsführung kaputt geht. Und da habe ich gesagt, ich kenne es, ich mache es, hatte aber ein paar Sachen, die ich in der Struktur der Vereinsführung, dann haben wir geändern lassen über die Mitgliederversammlung, damit an dem Job nicht alles hängt, von wie es in der ersten Phase war, von der Trikotbestellung bis hin zum Anträge für Förderung zu stellen. Und das geht nicht, und das haben wir ganz gut aufgeteilt.
Das klingt doch ganz hervorragend, klingt auch nach einer Zukunft. Nun ist ja das Spannende bei dir, dass du nicht nur an der Spitze des Vereins stehst, sondern letztendlich auch an der Spitze der Sportberichterstattung der Funke Medien in Thüringen. So, nun ist mir nicht so wirklich ein großer Skandal aus dem Thüringer Amateurfußball bekannt. Gut, um Corona gab es keinen Skandal, aber schon viele Diskussionen. Kannst du eigentlich als Vereinsfunktionär, der jetzt Journalist ist und berichten will oder planen will, wie berichtet wird, neutral auf den Thüringer Fußball schauen? Wirklich neutral kannst du da ja nie sein. Ne? Du steckst ja immer drin und hast auch eine Position, weil du weißt ja auch, was es für Probleme gibt, wo vielleicht der Verband manchmal auch eine bessere Entscheidung treffen könnte, warum auch immer. Aber neutral bist du ja in dem Themenfeld nicht mehr.
Na, ich habe es aber immer so hinbekommen, dass ich das eine vom anderen trennen konnte. Also ich habe da nie irgendwie das auch nur annähernd, dass sich da Überschneidungen ergeben. Wenn einer meiner Reporter etwas im Amateurfußball aufgedeckt hat oder wie auch immer in einer Recherche dran ist, habe ich natürlich meine Erfahrungen auch als Vereinsfunktionär oder auch die Probleme mal geschildert aus dem Erleben heraus oder auch was Ehrenamt betrifft oder auch was vielleicht Probleme mit dem Verband sind, die dann, aber ich habe das nie, sagen wir mal, selbst in der Funktion eines Reporters aufgeschrieben oder dargelegt, weil ich die das nicht vermischen wollte. Das eine ist Ehrenamt in meiner Freizeit, wo ich sicher auch ja Einblicke erhalte, die eben nicht jeder Journalist erhält. Und das andere ist Job und da das will ich schon strikt trennen.
Das Thema Amateurfußball und Medien, ich habe so das Gefühl, dass sich da eine Strategie, also sagen wir mal so andersrum, bei den Funke Medien spielt gerade in den Printausgaben immer der lokale Fußball, spielt immer eine Rolle. Zeitweise war er der einzigste Informationsquelle. Das hat sich so ein bisschen geändert. Es gibt verschiedene Portale, die entstanden sind. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, dass die Medienhäuser den Amateurfußball entdecken. Die Funke Mediengruppe hat eben in den sozialen Medien den Kanal Sportliches Thüringen, wo man jetzt auch spürt, dass Journalistinnen und Journalisten vor Ort sind, so ein bisschen berichten, auch ein paar Bilder und auch bewegte Bilder mitbringen. Kann man sagen, dass der Amateurfußball an Stellung bei euch, und jetzt mal spreche ich dich als Verantwortlicher der Funken Mediengruppe an Bedeutung gewonnen hat?
Ich glaube, er hat immer schon eine große Bedeutung gehabt. Er wird jetzt anders aufbereitet. Wir haben durch die Entwicklung online, Social Media etc. gemerkt, dass wir uns als Plattformen für den Sport, für den Amateurfußball abheben müssen von ja reinen Berichtsportalen, die Ergebnisse, Spielberichte und Tabellen abbilden. Wir wollen möglichst breit den Sport in Thüringen darstellen mit Sportliches Thüringen im Social Media. Das bedeutet, dass es nicht nur Fußball gibt, sondern auch ganz viel anderen Thüringer Sport. Aber wir wollen darstellen die ganze Bandbreite. Und da spielt eine Spielklasse keine Rolle. Also wir gehen dorthin, wo wir viel eine Geschichte vermuten, wo wir vielleicht auch ein bisschen Brisanz vermuten, eine gewisse Aufmerksamkeit vermuten von Zuschauern, Stichwort Derby. Wir gehen dorthin, wo eine stark, wo wir, mittlerweile können wir das messen zum großen Teil, wo wir ein starkes Interesse unserer User und Leser vermuten. Und versuchen das, egal auf welcher Plattform, ob online, ob Social Media, ob Zeitung Print, ob Zeitung E-Paper, eben dort abzubilden. Wir können nicht mehr, wie das früher mal so war, weil da die Zielgruppen einfach zu klein sind, in den ganz lokalen Bereich gehen und von Spielklasse 1 bis Spielklasse 7 oder 9 oder 11 alles abbilden. Aber wir können für eine größere Zielgruppe Geschichten abbilden, die über die Kreisgrenzen hinaus interessieren, ohne den Fokus auf den lokalen Fußball zu verlieren.
Ich weiß gar nicht, in der letzten oder der vorletzten Runde, wen ich jetzt anspreche, den Präsident oder Journalisten, wenn wir uns den Thüringer Fußball so angucken, wie würdest du denn den Zustand des Thüringer Fußballs insgesamt beschreiben?
Was mir Sorge gemacht hat in den letzten Wochen war, diese vielen Aufstiegsverzichte. Da muss ich sagen, da habe ich mich auch mit Thomas Münzberg, dem Geschäftsführer vom Thüringer Fußballverband, mal länger unterhalten. Das muss ja Ursachen haben. Und das, an diese Ursachen muss man rangehen, weil jeder Sportler betreibt seinen Sport, jeder Fußballer spielt Fußball, weil er Erfolg haben will. Und Erfolg bedeutet Aufstieg oder neues Abenteuer in der neuen Spielklasse oder Meistertitel, wenn man schon ganz oben ist. Aber das sind wir in Thüringen nicht. Also unsere Bundesliga ist ja die Regionalliga. Aber darauf zu verzichten, den Spielern oder Sportlern, jetzt wenn wir vom Fußball weggehen, die Möglichkeit nicht zu geben, aufzusteigen oder sich in einer neuen Klasse zu behaupten, finde ich fatal. Und in der Masse war es für mich erschreckend.
Das ist wohl so und das ist auch, glaube ich, in dieser Intensität sehr vielen aufgefallen, gerade eben, weil der Abstiegskampf in der Thüringenliga davon ja so lange oder in den Ligen auch drunter abhing. Das ist ein kritischer Punkt. Gibt es irgendwas, was dir im Sinne des Thüringer Fußballs, oder du hast ja mehrere kritische Punkte, auch die Tatsache, dass wir keinen Profifußball haben, ist einfach ein Thema, das merken wir immer wieder, wie andere auf uns schauen. Gibt es irgendwas, was dir in Sachen Thüringer Fußball Hoffnung macht, wo du sagst, das finde ich super?
Ich könnte jetzt ganz egoistisch sein und sagen, 3 Spiele, 3 Siege ohne Gegentor, Büsleben macht mir Hoffnung.
Das ist völlig in Ordnung, da habe ich einen Präsidenten angesprochen.
Als Journalist macht mir Hoffnung die Entwicklung beispielsweise bei Rot-Weiß Erfurt. Also was da, ich begleite den Verein ja über 30 Jahre und habe da ja die ganzen Insolvenzen mitbekommen und habe den Verein erlebt, als die zweite Insolvenz sich über 5 Jahre hingezogen hat, wie am Boden dieser Verein war. Also man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, wer das nicht selbst erlebt hat. Und was dieser Verein mittlerweile für eine Euphorie hier in Erfurt beziehungsweise im Umfeld erzeugt hat und was die beiden Gerbers da aufgebaut haben innerhalb einer relativ kurzen Zeit, darf man ja nicht vergessen, mit relativ wenig Geld. Also das finde ich schon sehr, sehr bewundernswert, auch wenn noch lange nicht alles super läuft, aber dieses Gefühl, was wieder vermittelt wird, glaube ich, macht Hoffnung und kann vielleicht dahin führen, dass wir bald wieder einen Drittligisten haben.
Völlig unabhängig davon kann ich das nur bestätigen. Man redet in Erfurt erstmals anders über den Verein. Also das war tatsächlich so, dass lange Zeit da ganz schlecht drüber gesprochen wurde, wie man eben auch mit kleineren Unternehmen und so weiter umgeht, wie man auch mit den ganzen Fans umgeht. Da hat sich ohne was gedreht, hätte ich nie erwartet, aber jetzt bestätigst du das auch nochmal? Da ist tatsächlich etwas in die richtigen Bahnen gelenkt worden und bleibt zu hoffen, auch für Thüringen, dass das in diesem Sinne weitergeht. Aber vielleicht zu deinem Verein nochmal, wenn wir in 5 Jahren wieder über deinen Verein sprechen. Was möchtest du erreicht haben, dass du sagst, mein Verein nimmt eine Top-Entwicklung, ich bin sehr zufrieden damit?
Hier kann ich ja ziemlich hohe Ziele setzen, gell? Das hört ja keiner. Ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn aus dem einjährigen Gastspiel Thüringenliga ein mehrjähriges Gastspiel wird, dass diese Mannschaft, die hat es verdient, da nochmal sich zu beweisen. In 5 Jahren, wenn das so ist, dann in 5 Jahren Aufstieg, das ist egal. Aber die hat das verdient, sich nochmal zu beweisen. Unser Sportlerheim in Büsleben ist auf dem Niveau, auf dem wir uns das vorstellen. Wir haben die Förderung dafür bekommen, und viele Menschen, die mit angepackt haben, um das so zu modernisieren, dass wir stolz drauf sind. Wir haben den Kunstrasen ausgetauscht und wir haben alle Altersklassen im Nachwuchs besetzt.
Dann eine Abschlussrunde mit 10 Schnellfragen. Dein schönster Moment als Präsident?
Ja, der Aufstieg 2013 erstmals in die Landesklasse.
Dein schlimmster Moment als Präsident?
Schlimm nicht, ich würde sagen schwer, die Trennung von Mario Wysocki.
Das beste Spiel, das du in Büsleben jemals gesehen hast?
Gespielt habe oder gesehen habe?
Das kannst du, das beste Spiel, wenn du es gespielt hast, hast du es ja auch erlebt.
Das beste Spiel, emotionalste Spiel war, glaube ich, der 4:2-Sieg in Waldschleben, was den Aufstieg in die Thüringenliga bedeutet hat.
Der wichtigste Spieler der vergangenen Jahre?
Oh.
Du darfst auch sagen, gibt's nicht, die Mannschaft.
Ja, da halte ich mich mal zurück, weil es
gefährlich.
Ich würde dem einen oder anderen Unrecht tun.
Ja. Thüringens unterschätztester Fußballverein.
Blau-Weiß Büsleben.
Das schönste Stadion in Thüringen?
Ich glaube, Carl Zeiss Jena hat das schönste Stadion mittlerweile.
Da halte ich immer das Kaffeetälchen in tiefem Ort entgegen, aber das ist natürlich aus einer anderen Zeit. Dein Lieblingsstadion außerhalb von Thüringen?
Das ist auch schwer. Ich habe natürlich viele schon gesehen, schon viele erlebt.
Oder das eindrucksvollste Stadion, was du gesehen hast?
Das Eindrucksvollste war von der Stimmung her Dortmund WM 2006, Oliver Neuville 1:0 Nachspielzeit. Was da in dem Stadion passiert ist, werde ich, glaube ich, nicht vergessen.
Warst du da als Journalist oder warst du als
Ja. Ich war als Journalist, ja.
Historisches Spiel. Journalist oder Vereinspräsident, was ist schwieriger?
Beides auf seine Art und Weise. Weil das eine ist mit den neuen Herausforderungen in der Medienwelt nicht einfach und das andere, ja, ist dem Ehrenamt oftmals in der wenigen Freizeit schwer zu stemmen.
Letzte Frage, warum sollte man sich einen Fußballabend in der Peterbach Arena nicht entgehen lassen?
Ja, weil man die Peterbach Arena einmal gesehen haben muss und gespürt haben muss.
Marco, ganz, ganz herzlichen Dank. Blau-Weiß Büsleben ist ein schönes Beispiel dafür, dass Fußballgeschichte eben nicht nur in großen Stadien geschrieben wird. Manchmal entsteht sie auch am Peterbach mit Ehrenamt, mit Nachwuchsarbeit, einem Kunstrasenplatz, kleinen Träumen, aber großer Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Das war Brennpunkt Orange. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns, folgt uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.